Vieles ist eine Frage der Perspektive. Ob das Mikro funktioniert oder nicht, hängt dann an dem, der es bedient und nicht am Techniker. Vieles ist eine Frage der Perspektive, vielleicht auch, ob ich im Regen stehe oder nicht. Darüber entscheidet angeblich die Länge des Halses, wenn ich diesem Bild glauben kann. Also über den Wolken muss nicht nur die Freiheit grenzenlos sein, sondern da scheint auch immer die Sonne. Alles ist eine Frage der Perspektive. Und dann kann das auch plötzlich möglich sein, dass man aus dem Topf rausgeklettert kommt. Also auch das ist möglich. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal in so einem Haus auf dem Kopf gestanden habt. Wenn man hinterher rauskommt, fühlt man sich auch so ein bisschen durcheinander. Irgendwie fühlt sich alles ganz normal an und auch nicht. Und dann natürlich, wenn man die Bilder auf den Kopf stellt, dann wird es erst richtig lustig, wie das funktioniert. Also ein großer Spaß. Für den einen ist es so, für den anderen ist es ganz anders. Was für den einen gut ist, passt dem anderen nicht. Und das gilt so auch in Bezug auf den Glauben. Wenn man manche Leute fragen würde in unserem Land, dann würden sie wohl sagen, wir leben schon in der Verfolgung. Wir erleben das als Christen. Wir sind hier in Verfolgungssituationen. Aus dem Ausland gibt es sogar Stimmen, die davon sprechen, die Christen in Deutschland leben in der Verfolgungssituation. Ich weiß nicht, wie das wirklich so ist. Bei manchen ist dieser Eindruck in den letzten Jahren entstanden, wo Widerstände größer geworden sind. Manche haben die Masken, die wir während der Pandemie tragen mussten, als eindeutiges Zeichen von Christenverfolgung in Deutschland gesehen. Da frage ich mich, was würden Christen in muslimischen oder kommunistischen Ländern sagen, für die jeder Gang in irgendein nicht offizielles Gemeindehaus auch gleichbedeutend mit deren Todesurteil sein könnte? Wie würden die darüber denken, wenn wir uns hier schon verfolgt sehen? Es ist eine Frage der Perspektive. Was erleben wir hier? Ist es Verfolgung? Sind es vielleicht vor allen Dingen erstmal nur Widerstände? Ist es Ablehnung, die wir erleben? Dieses Gefühl, in der Fremde zu sein, fremd zu sein im eigenen Land, weil man als Christ lebt? Ganz egal, ob das jetzt große oder kleine Widerstände sind, wir müssen damit leben, dass wir nicht mit offenen Armen überall empfangen werden, wenn ich für Jesus unterwegs bin, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Petrus bereitet ja die Leser seines Briefes gerade auf diese Situation vor, die in der heutigen Türkei leben, die noch keine flächendeckende Verfolgung im Römischen Reich erlebt haben, wie sie dann einige Jahre später ausgebrochen ist, aber die das merken, was es heißt, wenn das Umfeld skeptisch dir gegenüber ist, weil du mit Jesus unterwegs bist. Wenn du abgelehnt wirst wegen deinem Glauben, wenn du ausgeschlossen wirst und nicht mehr bei allem so mitmachen kannst und einfach nur kritisch beäugt wirst. Und Petrus weiß, es wird noch mehr kommen. Da wird noch mehr passieren und deswegen bereitet er ja die Leser des Briefes damals darauf vor und wir biegen jetzt so langsam in dem Brief ja auf die Zielgerade ein. Wenn ihr in der Bibel guckt und seht, was heute kommt, dann wird ja schon klar, das Ende ist nahe. Das Ende des Briefs, nächste Woche schließen wir das Ganze dann ab. Und Petrus bündelt hier nochmal einige Aussagen, die er zuvor schon mal den Lesern mitgegeben hat. Und er versucht, die Christen damals im ersten Jahrhundert auf die Bewährungsproben vorzubereiten. Bewährungsprobe, die in der Fremde auf einen Christen warten. Und er tut das auf der einen Seite theologisch und argumentiert dort, aber eben auch so ein bisschen das auch emotional einzuordnen. Was heißt das denn? Wie gehen wir damit um? Was kann uns denn auch Freude geben in solchen Bewährungssituationen? Und ich lese uns aus dem ersten Petrusbrief, dem vierten Kapitel, die Verse 12 bis 19. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es ja, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken? Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Mensch ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Drei Hilfen für Bewährungsproben in der Fremde zeigt Petrus den Lesern damals, und wir können hoffentlich auch davon profitieren. Das erste ist Bewährungsproben in der Fremde mit klarem Fokus. Es gibt ja manchmal Leute, die diesen Eindruck entstehen lassen, wenn ich mit Jesus lebe, dann sind die Probleme alle vom Tisch gewischt, dann gibt es die gar nicht mehr. Als Christ ist eigentlich immer alles in Ordnung. Also dann ist da kein Widerstand da, keine Probleme, keine offenen Fragen, dann ist alles klar. Dann habe ich auch keine Widerstände, dann werde ich auch nicht krank. Dann ist es eigentlich die ganze Zeit nur so Surfen auf der Erfolgswelle. Aber wahrscheinlich kennt ihr das aus eurem eigenen Leben. Es ist ja leider etwas anders. Christsein ist eben nicht immer nur einfach, es ist nicht immer nur schön. Ich habe beim letzten Mal schon dieses Zitat gesagt, als Christ bewusst zu leben ist spannend, schwer und schön. Das ist so ein ganzes Spannungsfeld, was da irgendwie aufgemacht wird, was dazugehört. Auch die Empfänger von Petrus mussten das lernen. Vielleicht hat das für sie auch zu einer gewissen Überraschung geführt, dass sie plötzlich Widerstände erlebt haben. Sie leben doch auf der Seite des Siegers. Jesus ist der Sieger, er hat alle Macht, und dann muss doch auch das Leben der Christen so aussehen, wie das, für den sie leben. Also, dann dürfte ja den Christen eigentlich nichts Schwieriges widerfahren. Dann müsste das doch eigentlich viel einfacher sein. Dann müsste das doch dauerhaft so siegreich sein. Christen müssten viel besser in der Welt dastehen. Und diese Frage, warum geht es denen, die mit Gott unterwegs sind, oftmals so viel schlechter oder scheinbar so viel schlechter als denen, die nicht mit Gott unterwegs sind, das ist ja so eine Frage, die zieht sich auch durch die ganze Bibel. Einige von den Psalmen behandeln dieses Thema oder auch der Prophet Habakuk, der ringt damit, wie das sein kann, dass Gott ein ungläubiges Volk wie die Babylonier nutzt, um Gericht an seinem eigenen Volk durchzuführen. Und er kriegt das nicht untereinander, wie das sein kann, dass diese Heiden von Gott so beschenkt werden und gebraucht werden. Wie kann das sein? Und für Petrus ist das Grund genug, da nochmal in die Tiefe zu gehen, das zu erklären. Er macht das ja deutlich am Anfang des Textes. Wundert euch nicht, wenn euch sowas widerfährt. Denkt nicht, dass euch damit was Ungewöhnliches zustößt. Die Bewährungsproben, von denen er ja schon gesprochen hat, die sich auch durch den Brief so durchgezogen haben, diese Erwähnungen davon, sie sind der Normalfall. Das ist kein Unfall, sondern das gehört dazu. Das ist etwas, mit dem ich rechnen muss, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Dann muss ich mich darauf einstellen, dass das kommt, ob ich das will oder nicht. Aber es ist Realität. Petrus nennt ja keine ganz konkreten Beschreibungen, wie das aussieht, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich Christen darauf einstellen, dass sie damit leben in diesem Wissen, dass sich diese Zeiten kommen wie ein Feuersturm, so schreibt ja Petrus, durch den der Glaube auf die Probe gestellt wird. In diesen Widerstandsmomenten, diesen Feuerstürmen, in den Stürmen des Lebens, in den Krisen des Lebens, wie auch immer du es nennen willst, da zeigt sich ja, auf welches Fundament der Glaube eigentlich aufgebaut ist. Ob der Glaube wirklich das hält, von dem ich dachte, dass er das hält. Am Anfang des Briefes hat Petrus ja dieses Bild von dem Fundament schon mal aufgemacht, auch von dem Eckstein, wo er sagt, das ist der Grund, auf den ihr euer Leben bauen sollt bei Jesus, das, was wirklich trägt. Also diese Frage, was hält denn eigentlich das? Und in den Krisenzeiten zeigt sich, wie haltbar der Glaube ist. Man sagt das ja manchmal, wenn man über menschliche Freunde spricht, dass man so sagt, in den schweren Zeiten zeigt sich, wer sind denn eigentlich die wirklichen Freunde? Nicht nur die, die beim Sonnenschein da sind und die irgendwie davon profitieren wollen, wenn es einem gut geht und dann da mit dabei sind, sondern die, die auch dann noch da sind, wenn ich am Boden bin. Die dann nicht mit billigem Trost um die Ecke kommen, sondern die mich dann unterstützen. Und im Glaubensleben sind es auch solche Prüfungszeiten, die dann zeigen, ist der Glaube wirklich standhaft? Wie sieht das aus wenn ich am Ende meines Lebens stehe, was trägt denn dann noch? Was trägt in den Krankheitsmomenten? Was trägt auf dem Sterbebett? Was trägt, wenn ich das Gefühl habe, der Boden ist mir unter den Füßen weggezogen worden? Da zeigt sich, wie stark, wie fest Religion, Ideologie, Weltanschauung, was auch immer es ist, was mein Leben ausmacht, dann wirklich ist. Und weil solche Zeiten kommen, weil sie Realität sind, ist es Petrus so wichtig, sich darauf vorzubereiten, in diesem Wissen zu leben, dass das kommt. Es sollte auch uns nicht überraschen, dass wir damit leben werden, dass sowas auf uns zukommt. Es ist Realität. Normal ist dieser Zustand. Und gleichzeitig ist das für viele Christen eine der größten Herausforderungen, mit Krisen umzugehen. Ich glaube, das ist eine der Sachen, warum Menschen auch den Glauben wieder verlassen, weil sie damit nicht umgehen können, dass trotz des Glaubens Dinge passieren, die sie nicht erwarten, und dann hängt das gar nicht unbedingt mit dem Glauben zusammen, sondern noch viel mehr mit dem Bild, was ich von Gott habe. Wenn mein Bild von Gott ist, der muss mir nur alles Gute geben, und das ist so der Wunscherfüllungsautomat, der so Helikoptereltern oder Rasenmähereltern mäßig so alle Widerstände aus dem Weg räumt, so wie beim Volk Israel das Meer teilt, dass ich dann locker durchgehen kann, dann ist es natürlich ein Problem, wenn ich an einen Punkt komme, wo das Meer sich plötzlich nicht mehr teilt. Und das passiert, glaube ich, relativ häufig. Also ich war jetzt noch nicht so häufig an der See, aber als ich da mal an der Nordsee stand, die war einfach immer noch da. Da hat sich jetzt nichts geteilt. Oder gut, im Moment kann man auch durch die Solmsbach durchgehen, ohne dass ich da was teilen muss. Oder da gibt es Brücken drüber. Aber das passiert ja relativ wenig. Den Grund, den Glauben zu verlassen, wenn ich es nicht verstehe. Wenn die Krise da ist, muss ich ein Fundament haben, auf dem ich stehe. Wenn sie nämlich kommt, ist keine Zeit mehr, noch daran zu arbeiten, mich auf das Fundament zu stellen. Dann bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, dann sind die Kapazitäten nicht dafür da. Dann muss ich das Fundament gefunden haben. Und sehr treffend ausgedrückt hat das der amerikanische Theologe Timothy Keller in seinem Buch über Leid. Und er schreibt, manche Leute gehen naiv davon aus, dass ihnen schon nichts Schlimmes passieren wird, weil sie doch so kompetent oder diszipliniert oder anständig oder so gute Christen sind. Dergleichen ist schlechte Theologie. Und bei vielen, die von einem Leid getroffen werden, verdoppelt und verdreifacht sich das Elend durch den ungläubigen Schock, dass es ausgerechnet sie getroffen hat. Leiden und Bewährungsproben gehören dazu, sind eine Herausforderung, und Petrus macht das ja nicht klein. Aber er will eben einen anderen Fokus legen, zu sagen, eben nicht überrascht zu sein und den richtigen Fokus in diesen Krisen zu haben. Auf was schaue ich denn dann? Auf was baue ich denn dann? Und er lenkt den Blick auf Jesus. Jesus, der auch gelitten hat. Und Jesus, der auch ein Zeichen dafür ist, dass eben auch die Guten leiden. Er, der absolut vollkommene Mensch, der nie eine Sünde begangen hat, der hat auch gelitten. Warum sollte es uns dann anders gehen, die wir nicht ganz so vollkommen sind wie Jesus? Und ich glaube, dieser Fokus bringt auch eine gedankliche Umstellung. Petrus sagt ja nicht, man muss sich daran freuen, Leid ist toll. Es gibt nichts Schöneres, lasst uns noch ein bisschen mehr leiden und alle auch so ein Leidensgesicht aufsetzen. Das ist nicht der Gedanke, den Petrus hat. Ihm geht es nicht um Freude am Leiden, sondern Freude im Leiden. In der Krisensituation zu sagen, und ich habe trotzdem noch was, was außerhalb der Herausforderung ist, an was ich mich klammern und an was ich mich halten kann. Das Leid ist Leid und das ist nicht toll. Da können wir drüber klagen, da können wir drüber leiden, aber das ist nicht alles, was ich habe, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Im Leiden, weil wir da eben nicht alleine sind, weil Jesus das auch erduldet hat, weil er es ertragen hat, weil er den Weg auch kennt und uns eben nicht alleine lässt. Wir werden in unseren Nöten, so drückt es Petrus ja aus, Teilhaber der Leiden von Jesus. Wir erleiden nicht exakt das Gleiche, was Jesus gelitten hat. Das ist natürlich eine viel größere Nummer, aber trotzdem irgendwie Teile auch davon. Das ist vielleicht kein sofort erkennbarer Grund zum Freuen, oder das kann ich jetzt auch niemand auf so eine Karte in der Krisensituation schreiben, mit hey, so, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist jetzt nicht der sofort Trost. Und trotzdem kann das helfen, diese Perspektive schon vorher auch zu verinnerlichen, Stück für Stück durchzubuchstabieren, und das kann helfen. gerade auch die Perspektive, dass das Leiden von Jesus ja nicht nur ein Leiden um des Leidens willen war, sondern auch zu etwas anderem geführt hat, zu dem großen Sieg. Und dass, wenn ich für ihn leide, weil ich mit Jesus lebe, ich auch einmal bei ihm sein werde, das wird auch zu etwas anderem noch führen. Und das ist die Freudenperspektive. Ich werde nicht auf immer in diesem Leid sein. Wann auch immer ich das Ende erlebe, bei manchen geht das schnell, bei anderen dauert es sehr, sehr lange. Manche erleben vielleicht auch gar nichts anderes mehr. Aber diese Perspektive, es gibt ein Ende im Leid. Leid ist kein Zeichen, dass Jesus uns verlassen hat. Gerade im Leid ist er da und er garantiert uns diese Zusage, wenn wir mit ihm durchhalten, dann kommt dieser Moment, wo Gott uns alle Tränen abwischen wird. Dieses großartige Bild am Ende der Bibel in der Offenbarung, dieses Bild, diese Vorstellung, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir ja wie bei Gott auf dem Schoß sitzen können. Und er wischt uns die Tränen ab, die wir geweint haben unterwegs. Was für ein tröstliches Bild. In dem Leid, was es nicht ausklammert, weil wenn kein Leid da wäre, dann müssten wir auch keine Tränen weinen. Petrus ermutigt uns, in diesen Bewährungsproben diesen Fokus auf Jesus zu haben, der gelitten hat, der da ist, der uns nicht alleine lässt. Aber auch zu sehen, dass Bewährungsproben ja aus guten Gründen kommen. Wir freuen uns ja immer, wenn wir zu irgendwas beglückwünscht werden, sei es jetzt der Geburtstag oder, keine Ahnung, irgendein Dienstjubiläum oder sonst irgendeinen Preis, den wir gewonnen haben oder wenn man Großeltern geworden ist oder keine Ahnung. Glückwünsche nehmen wir grundsätzlich gerne an. Das ist doch schön, wenn da jemand an uns denkt. Aber die Glückwünsche, die Petrus hier ausspricht, die stehen sicherlich nicht auf unserer ersten Liste für Glückwünsche. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen oder man könnte auch sagen, dann seid ihr zu beglückwünschen. Also Glückwunsch, wenn du für Jesus leidest. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wäre vielleicht mal eine neue Kategorie, die wir einführen könnten im Gottesdienst. So kriegen nicht nur die Geburtstagskinder einen Glückwunsch am Anfang, sondern auch die, die gerade für Jesus leiden. Ist nicht so verlockend, glaube ich, als Glückwunsch, das auszusprechen. Beschimpfung oder Spott sind für uns jetzt nichts, wofür wir uns besonders toll fühlen. Aber Petrus würde sagen, das ist in gewisser Weise ein Segen. Diskriminierung, Druck, Verfolgung, die gehören für ihn dazu. Und wie kommt man zu dieser Sicht? Eben ja nicht, weil ich bewusst Schuld auf mich geladen habe. Das hat Petrus ja schon durch und durch in diesem Brief deutlich gemacht, dass Leid und Widerstand auch in den unterschiedlichen Beziehungen, sei es im Staat, sei es in der Ehe, sei es am Arbeitsplatz und so weiter, ja nicht davon kommen soll, dass ich mir was zu Schulden kommen lasse, dass ich ein Schussel bin und keine Ahnung, meinen Chef betrüge und so weiter. Das soll ja nicht die Grundlage sein, dass wir Widerstand und Strafe erleben. Und er schreibt ja hier auch, dass ein Mörder, ein Dieb oder Verbrecher natürlich bestraft werden muss. Was wäre das für eine Welt, wo wir das ausklammern würden? Verbrechen ist Verbrechen, Schuld ist Schuld. Aber das sollte ja in der Gemeinde und unter Christen keinen Platz haben. Petrus sagt ja, lebt ein vorbildliches Leben, damit die Menschen in eurem Umfeld für Jesus angesprochen werden. So, dass das Umfeld für den Glauben angesprochen wird, dass es für den Glauben auch gewonnen wird durch das Verhalten. Auch dann, wenn die Widerstände da sind, eben nicht gleich zurückschlagen, nicht das Gleiche tun. Und gerade der Glaube an Jesus ist ja Grundlage für die Widerstände, wenn ich vorbildlich leben will. Weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, weil der Name von Jesus auf den Christen liegt, weil sie mit Jesus unterwegs sind, weil Jesus der Grund, das Fundament, der Mittelpunkt im Leben ist, weil sie Christen sind. Wegen Jesus werden Christen benachteiligt. Aber sie sind nicht benachteiligt. Sie leben ja mit dem Herrn aller Herren. Der Name Jesus liegt auf ihnen und das ist ja nur das Bild eben dafür, dass Jesus durch sie lebt. Sie leben mit dem Herrn aller Herren, mit dem Sieger über alle Mächte und Gott hat diesen Jesus ja auch nicht verlassen. Wer für Jesus leidet, ist nicht alleine. Jesus ist im Leid da. Er steht an unserer Seite, auch in den Tiefen, in den Krisen des Lebens. Wer leidet, kann mit der kraftvollen Gegenwart Gottes rechnen. Der Geist Gottes ist auf ihnen. Also wenn wir im Leid sind, wenn wir in den Krisen des Lebens sind, dann ist das kein Zeichen davon, dass Gott uns vergessen hat, dass Gott uns verlassen hat. Es ist Zeichen des Glaubens, dass die Bewährungsproben kommen und Gott ist dann da. Gerade in den Nöten, gerade in den Sorgen verlässt er uns nicht. Und es ist kein Grund zum Schämen. Scham war ja in der damaligen Kultur, wie auch in vielen Kulturen heutzutage, in nicht-westlichen Gesellschaften, einer der bestimmenden Werte. Man will keine Schande für sich, für seine Familie, für seine Gruppe von Menschen haben und dann versuche ich mich da irgendwie durchzuwinden. Das ist für unsere Kultur ein bisschen anders. Bei uns ist Schuld das große Ding. Merkt man ja, wenn irgendwas passiert, muss sofort ein Schuldiger gefunden werden, ob der jetzt was getan hat oder nicht. Was auch immer es ist, vom Großen bis ins Kleine, irgendein Kopf muss rollen im übertragenen Sinn und dann sind alle wieder glücklich. Und alle anderen können auch damit leben. Aber in den Kulturen außerhalb der westlichen Welt und eben auch damals war dieses, man möchte keine Schande auf seine Leute bringen, ein großes Ding. Und die Christen haben genau das gemacht. Zumindest war das der Vorwurf. Die sind ja aus der Gruppe ausgeschert. Die haben plötzlich nicht mehr mitgemacht bei den Götzenopfern und bei den ganzen Praktiken, die halt das Normale waren. Und dann kam dieses Bild, das gesagt wurde, ihr seid eine Schande für euer Dorf, ihr seid eine Schande für die Stadt, ihr seid eine Schande für das ganze Land, weil ihr zieht den Zorn der Götter auf uns. Weil ihr nicht mehr mitmacht, weil ihr nicht mit in den Tempel kommt und so weiter. Das wird, wenn dann die Missernten kommen, das ist euer Problem, ihr habt's verbockt. Schämt euch dafür. Und Petrus sagt, es ist keine Schande, als Christ zu leben. Es lohnt sich, für Jesus zu leben, selbst wenn man dann vielleicht mit Dreck beworfen wird, wenn man in eine komische Ecke geschoben wird. Heutzutage passiert das ja auch, wenn man sich als Christ outet oder für christliche Werte eintritt, dann ist man plötzlich Teil eines rechten Netzwerks. Geht ganz schnell. Weiß nicht, ob ihr diese Woche das in den Nachrichten oder in dieser einen Sendung im WDR gesehen hat, da wurde das wunderbar aufgezeigt und plötzlich ist man Teil eines rechten Netzwerks. Ich wusste das gar nicht, dass ich da hingehöre. Habe ich die Woche noch was gelernt? Keine Ahnung, woran das liegt. Für Jesus zu leiden, ist für Petrus eine Auszeichnung, auch dann irgend so einen Stempel zu kriegen, was auch immer es dann ist. Auch im Leid, in den Widerständen sollen Christen ja zu Gottes Ehre leben. Und Petrus führt es ja nicht hier näher auf, was das heißt, für ihn zu leben, aber er hat es ja an anderen Stellen schon gezeigt, eben Kontrast für die Fremde zu leben. Einen Unterschied zu machen, nicht weil man sich abgrenzt und deswegen besser sein will, sondern einfach, weil man zeigt, andere Werte gelten in meinem Leben. Wie lebe ich denn in der Ehe? Wie lebe ich das Miteinander? Wie lebe ich auch als guter Bürger im Staat und so weiter? Lest die Verse einfach nochmal nach in den vorherigen Kapiteln. Die Spirale des Bösen zu durchbrechen, nicht selbstsüchtig motiviert unterwegs zu sein, Leiden auch auszuhalten und dabei standhaft zu sein, das sieht für Petrus so ein Leben aus, das Gott im Zentrum hat, das ihm in allem die Ehre gibt. Ich leide wegen dem Leben mit ihm, mit Jesus und ich leide wegen dem Leben für Jesus, weil er bestimmt in meinem Leben und nicht mehr ich. Und so leben kann ich, wenn ich mich von Gott gehalten weiß, und das ist das Dritte, was Petrus noch mitgibt, Bewährungsproben in der Fremde kann ich aushalten in festen Händen. Wenn ihr euch noch erinnert an den Text in der letzten Woche, auch da hat Petrus ja schon diesen Hinweis gegeben, die Zeit ist nah, das Ende kommt. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir uns gut verhalten, dass wir besonders zu Gottes Ehre leben und mit dieser Perspektive unterwegs sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, Petrus, das ist ein bisschen kurz gegriffen gewesen, die Zeit ist noch ein bisschen länger gegangen, als du gesagt hast, das Ende muss etwas länger sein. Aber auch uns ist klar, natürlich sind wir heute wieder ein Stückchen näher an dem Ende, wann auch immer es kommt, aber es wird kommen. Diese Zeit auf der Erde ist begrenzt. Gott wird dem irgendwann ein Ende setzen, auch wenn wir nicht wissen, wann das ist, aber trotzdem ist es ja so wichtig, so zu leben, als könnte auch jetzt dieser Moment der letzte sein. Und für Petrus ist klar, dass Gott am Ende der Zeit Gericht halten wird. Dass das Ende nicht einfach nur ein Ende ist, sondern dass Gott dann das Ganze nochmal klärt. Er, der Gerechte, wird dann Gerechtigkeit schaffen und dann wird es einen Unterschied machen, ob ich mit ihm gelebt habe oder eben auch nicht. Und Petrus ist hier an der Stelle sehr deutlich und klammert das Gericht Gottes nicht aus, was ja viele gerne machen würden, weil es ist nicht besonders attraktiv, darüber zu sprechen. Aber Gottes Beurteilung dieser Welt wird kommen. Und Petrus sagt, der beginnt nicht bei den Verfolgern, der beginnt nicht bei den Feinden der Christen, sondern er beginnt bei seinem eigenen Haus, bei seinen Leuten. Und was damit gemeint ist, lässt sich auch schon vom Anfang des Textes her ableiten. Dieser Feuersturm, von dem Petrus am Anfang spricht, das ist schon Teil des Gerichtshandelns Gottes an seinen Leuten, an der Gemeinde, dieser Test im Feuer, diese Feuerprobe. Das ist wie bei einem Goldschmied. Durch das Erwärmen von Gold, von den edlen Materialien, wird das gereinigt, weil dann bei den unterschiedlichen Temperaturen, wenn das warm wird, steigt der Dreck sozusagen nach oben oder löst sich in Gas auf und steigt raus und dann wird es rein. Also Gerichtshandeln Gottes auch so ein Reinigungsmoment, kann man vielleicht sagen. Die Prüfung, die den Christen aufgelegt wird, um zu testen, ist der Glaube wirklich da? Trägt das durch? Seid ihr bereit, mir, Gott, ganz zu vertrauen, auch wenn es noch so hart ist, auch wenn es noch so lange dauert, durchzuhalten? Und eindrücklich schildert der Apostel, dass er durch dieses Zitat aus dem Sprüchebuch, dass es sehr knapp und sehr eng ist, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird. Also es sieht fast so aus, dass selbst die, die mit Gott unterwegs sind, nur gerade soeben noch diesen Schritt schaffen, weil es so hart ist, für Gott zu leben, weil es so herausfordernd ist, für ihn unterwegs zu sein, ihm die Ehre zu geben und dass unsere menschliche Kraft eigentlich kaum reicht, diesen langen Weg durchzuhalten mit Gott. Aber wer bis an das Ende durchhält, der wird Gottes Lohn bekommen. Das ist die Botschaft, die sich in der Bibel immer wieder zeigt. Wer bis an das Ende durchhält. Und alle die Texte, die wir in der Bibel auch finden, die sich mit dem Ende beschäftigen, gerade auch die Offenbarung, will uns ja dazu motivieren zu sagen, ja, das sind die Widerstände. Und da ist großes Chaos. Und es sieht so aus, als wäre alles aus den Fugen geraten. Aber am Ende ist es Gott, der regiert, der den Sieg schafft. Und ihr Christen, die ihr jetzt Verfolgungssituationen erlebt, die ihr Widerstände erlebt, die ihr Gegnerschaft erlebt, haltet durch. Gott ist da. Er verlässt euch nicht. Es ist besser, jetzt in der aktuellen Zeit manches Schwere zu erdulden, als, und das schreibt Petrus auch deutlich, als Gottes rettender Botschaft keinen Glauben zu schenken, wie es die Gegner und die Feinde der Christen und die Feinde Gottes tun. Sie lehnen Gottes Botschaft ab, sie lehnen seine Gnade ab, sie verlästern die Christen und damit Christus selbst, aber auch die Gegner werden von Gottes Gericht dann irgendwann nicht ausgelassen werden. Auch ihnen droht Gottes harten Urteil. Wenn schon jetzt die Christen so hart in der Jetztzeit leiden, was muss dann auf die warten, die nicht mit Jesus leben? Sie setzen sich nicht nur jetzt einem Leiden aus, sondern langfristig einem großen, einem ewigen Leiden. Ewiger Gottesferne, die Trennung von allem Guten für alle Zeit. Das ist eine herausfordernde Perspektive, die uns Petrus hier zeigt. Auch eine herausfordernde Perspektive für mich, wenn ich mit Jesus leben will. Und auch für dich, wenn du mit Jesus leben willst. Diese Bewährungsproben, sie werden kommen. Auch unser Glaube wird geprüft werden und immer wieder. Und wie die aussehen, das kann bei jedem von uns ganz unterschiedlich sein. Aber im Leben von Jesus gehört das dazu. Und ja, es hilft, den richtigen Fokus zu haben. Es hilft zu erkennen, dass dieses Leid eine Folge des Glaubens sein kann. Doch was wirklich trägt, ist das Wissen, dass es nicht außerhalb von Gottes Plan und seiner Macht ist. Dass all das, was mir widerfährt, nicht heißt, Gott ist schwach geworden. Er hat uns vergessen. Er hält mich nicht mehr, seine Worte sind Lügen gewesen. In all dem Leid ist es zentral, sich geborgen zu wissen, bei Gott, in ihm Halt zu finden, auch in den Stürmen des Lebens. Darum sollten die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, so schreibt es Petrus. Und das ist leicht, wenn der Sonnenschein da ist. so wie wir es eben auch gesungen haben. Auf den Sonnenseiten ist es einfach, Gott zu loben. Aber wie ist das, wenn ich mich in der Wüste fühle, wenn das Gewitter im Leben kommt, wenn ich keine Kraft mehr habe? Dann gibt es ja oftmals nur noch einen Weg hin zu Gott im Gebet. Der treue Schöpfer, seine Worte, das macht Petrus klar, haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Dass er verspricht, ich bin da, das gilt auch in den Nöten. Er hat immer noch alles in der Hand und kein Machthaber, kein Gegner, kein Lästerwort, keine Ideologie, keine Weltanschauung stößt Gott vom Thron und bricht seine Macht. Gott ist der Herr und deshalb ist es für die Christen wichtig, aus dem Widerstand nicht in den Rückzug zu gehen, sondern, und damit schließt Petrus ja diesen Abschnitt ab, sich nicht davon abbringen zu lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also immer noch sichtbar auch für ihn zu leben, für die Menschen im Umfeld immer noch da zu sein, selbst wenn sie mich ablehnen. Und nochmal den Schritt zu gehen, das Wohl der Umgebung suchen, vorbildlich, gut bürgerlich im Staat zu leben, die Liebe Gottes als prägendes Element in allen Beziehungen, in denen ich stehe, zu haben. So wie Jesus es schon vorgelebt hat, in den Widerständen unterwegs zu sein, für die Menschen zu beten, auch für die Feinde. Wir gehen in seinen Fußstapfen, gehen ihm dahinterher, das wartet auch auf uns. Jesus, der aber die Widerstände ja schon besiegt hat, den Urzustand, den Urwiderstand der Sünde, der in den Bewährungsproben standhaft war und in seinen festen Händen, kann ich auch durchhalten, kann ich mich daran klammern, dass es Halt und Sicherheit bei allen Krisen, Nöten und Sorgen. Und wie das praktisch aussehen kann, das hat mich diese Woche ja wirklich begeistert, das zu lesen auf der Seite der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Kurzer Werbeblock mal am Rand, wen das interessiert, vielleicht auch für euch in den Hauskreisen. Die sind ja gar nicht weit von uns hier weg in Schwalbach. Da gibt es eine ganz tolle Ausstellung, auch wo man sich mit dem Leid von verfolgten Christen auseinandersetzen kann. Wird dann da durchgeführt, also falls ihr mal ein besonderes Hauskreisprogramm braucht oder sonst sagt als Gruppe, uns interessiert das mal. Draußen liegen sogar Flyer dafür aus, also macht da gerne mal einen Termin aus, das mitzubekommen. Und auf der Webseite war ein Bericht über das Leiden einer somalischen Christin, Halima. Die Frau ist mit ihrem Ehemann zusammen, sie kommt aus Somalia, sie mussten fliehen aus Somalia in ein Nachbarland. Und dort hatten sie Kontakt zu einem Pastor, der sie besucht hat in dem Flüchtlingsunterkunft. Und dann sind die beiden als Ehepaar zum Glauben gekommen. Ist jetzt ein bisschen kürzer zusammengefasst, aber als sie dann zurück nach Somalia gekommen sind, war das natürlich ein Riesenschlag für die Familien, denn sie haben der Familie Schande bereitet, weil sie nicht mehr an Allah glauben, weil sie nicht mehr vom Islam überzeugt sind. Und das ging so weit, dass diese Frau Halima von einem ihrer Brüder getötet werden sollte, der das direkt vorgehabt hat, der mit einer Pistole in ihr Haus gekommen ist, auf sie geschossen hat und der Schuss verfehlte sie aber. Und dann, einige Jahre später, wollten Halima und ihr Mann zu einer Missionskonferenz und das Flugzeug, in dem der Mann mitgeflogen ist, sie wollte später nachkommen, stürzt ab. Der Mann stirbt und die Familie von Halima sagt, jetzt hast du es. Du hast Allah beleidigt. Es ist kein Wunder, dass dein Mann gestorben ist. Komm zurück zu dem anderen Glauben. Und Halima wendet sich nicht von Gott ab. Stattdessen beginnt sie, Lobpreislieder zu schreiben, um Gott zu loben, auch in all dem Leid. Und ihre Familie fühlt sich davon so provoziert, dass sie Angreifer auf sie eingesetzt haben. Und eines Tages wird sie auf dem Heimweg von der Kirche angegriffen, niedergeschlagen und brutal verletzt. Ein Polizist in der Nähe bekommt diesen Angriff mit, greift noch ein und die Männer, die sie angegriffen haben, können festgenommen werden. Und als Halima dann wieder zu Hause ist, hat sie das Gefühl beim Bibellesen, sie hört die Stimme Gottes, der zu ihr sagt, geh zurück zur Polizei und hilf deinen Angreifern, dass sie wieder freikommen. Und in diesem Text schreibt sie, das konnte nicht von Gott kommen, sowas zu verlangen, diese Stimme zu hören. Und sie wollte Gerechtigkeit und trotzdem geht sie am nächsten Morgen los zur Polizei und bittet darum, dass diese Männer, die sie angegriffen haben, freigelassen werden. Sie weiß nicht, wie das ausgeht, aber an einem Morgen, 9 Monate später, steht einer ihrer Angreifer in der Kirche vor ihr und sagt zu ihr, Halima, ich bin nicht gekommen, um dich jetzt wieder anzugreifen. Ich will dir nur eins sagen. ich habe Jesus gefunden und ich will jetzt mit ihm leben. Er erzählt ihr, dass sie nach seiner Freilassung keinen Frieden fand, bis er sich Jesus zugewendet hat und sagt, jetzt bete ich, dass Gott mein ganzes Dorf rettet. Und diese Frau, Halima, sagt, ich glaube, sich an Gott zu klammern, ist das Beste, was man tun kann, um zu überleben. Ich sehe mich nicht als Witwe, ich bin nicht allein, Jesus ist bei mir. In den Bewährungsproben, in der Fremde, so kann das aussehen. In Situationen, die vielleicht noch härter sind als das, was wir aktuell hier erleben. Aber keiner garantiert uns, dass es immer so einfach ist, als Christ zu leben, wie es bei uns im Moment noch ist. Es ist eine Frage der Perspektive, wie wir das Ganze wahrnehmen. In einem fremden Umfeld muss ich als Christ damit leben und damit rechnen, dass Bewährungsproben kommen. Sie sind Teil der Realität. Und Petrus lädt uns ein, sie einzunehmen mit dem klaren Fokus auf Jesus, der uns nicht verlässt. Petrus lädt uns ein, aus guten Gründen, aus dem Guten zu leiden, weil wir für Jesus leben wollen. Und er lädt uns ein, uns in die festen Hände von Jesus fallen zu lassen. Oder wie diese Frau aus Somalia sagt, ich klammere mich an Gott, auch in den schwierigen Situationen. Lass uns dafür beten, dass uns das gelingt. Herr Jesus, und wir stehen in diesen Bewährungssituationen, in den Herausforderungen, die in unserem Leben vielleicht so viel kleiner aussehen als das, was wir an diesem Beispiel dieser Frau aus Somalia lernen können. Und trotzdem merken wir, dass es nicht einfach ist, für dich zu leben. Wir kennen die Situation, wo wir abgelehnt werden, wo wir belächelt werden, wo über uns gespottet wird, wo vielleicht auch ganz bewusst wir Worte gegen uns hören, und wo es scheinbar so viel einfacher wäre, den Glauben auch zu verlassen. Und wir beten darum, dass du uns unseren Glauben fest werden lässt, gerade jetzt auch für uns, wo wir in einer Zeit leben, wo wir uns noch vorbereiten können, wo wir das feste Fundament für unser Leben ganz neu aufbauen können. Herr, und hilf auch, dass all das, was wir hören, wo wir uns mit dir und mit deinem Wort beschäftigen, in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in der Bibelstunde und wo auch immer es sei, dass es nicht nur ist, dass wir Wissen anhäufen in unserem Kopf, sondern dass es dazu dient, dass wir dich noch besser kennenlernen und dass die Beziehungen zu dir vertieft werden, dass wir ganz fest Ja zu dir sagen können, vielleicht zum ersten Mal oder immer wieder neu, dass wir uns an dich klammern und fest mit dir unterwegs sind und auch in den Herausforderungen den Blick auf dich nicht verlieren. Ja, und wenn wir über Bewährungsproben und Krisen im Glauben, durch den Glauben nachdenken, dann können wir gar nicht anders, auch, dass wir für die beten, die wirklich Verfolgung erleben, für die der Glaube und das Bekenntnis für dich mit schwerwiegenden Nachteilen bis hin zu Gefahr um Leib und Leben als Folge hat, die sich nur versteckt treffen können, die immer wieder damit rechnen müssen, dass sie um deines Namens willen umgebracht werden in den muslimischen Ländern, in kommunistischen Ländern, atheistischen Ländern, Herr. Und wir beten darum, dass du unseren Glaubensgeschwistern dort auch diese Kraft gibst, durchzuhalten in all dem Leid, den Mut, auch dich zu bekennen, für dich zu leben und auch in all den Krisen Zeugnis zu sein für dich, dass sie auch in dem Leid und in den Verfolgungssituationen durch die Art und Weise, wie sie leben, für dich leben, ja von dir weitersagen, dass die, die sie verfolgen, dich erkennen durch ihr Leben. Herr, danke, dass diese Welt nicht aus deiner Hand rutscht und dass es ganz egal, wer sich für wichtig hält und da was weitersagt und sich groß tut, nicht stärker ist als du. Und dass wir diese Perspektive haben an deiner Hand, sind wir sicher und können auch fest durchgehen. Und du gibst uns diese Perspektive, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir einmal bei dir sein werden, wo all dieses Leid und alle Widerstände und auch alle Bewährungsproben ein Ende haben. Danke für diese Hoffnung und dieses Wissen Und auch die Gewissheit, es ist eben nichts nur für die Zukunft, sondern das trägt schon hier und jetzt und heute. Amen.